Ei, hopți, mi vitaim o vas sri redakcii noi comandi kitzoner.
Das war ukrainisch und bedeutet: Hey Leute, wir begrüßen euch aus der Redaktion. Heute haben wir die jungen Journalisten
Ela,
Nils,
Lydia,
Melaine,
Aaron,
Isabel,
Benjamin,
Letizia.
Anlässlich des Krieges in der Ukraine einen Podcast zu diesem Thema entwickelt und aufgenommen. Was für eine Meldung beschäftigt die Welt momentan? Corona tobt sich weiterhin in der Welt aus und ist noch lange nicht durchgestanden. Da hagelt bereits die nächste Krise auf uns ein. Wer hätte gedacht, dass nach zwei bescheidenen Jahren mit der Corona-Pandemie eine nächste tiefgreifende Krise in unser aller Leben tritt? Russland ist mit seinen Truppen in die Ukraine einmarschiert. Es ist Krieg in der Ukraine. Warum ist Putin so versessen auf das angrenzende Land? Will er die alte Staatsmacht der ehemaligen Sowjetunion wiederherstellen und sich zum neuen Zar Russlands krönen lassen? Darüber können wir an dieser Stelle nur spekulieren. Aber hier wollen wir euch nun die Ursache, die Gründe und die Folgen des unsagbar unsinnigen Kriegs erklären.
Um das Handeln von Herrn Putin zu verstehen, muss man sich die Geschichte der Sowjetunion anschauen. Der Weg der Ukraine zu einem unabhängigen Staat war lang. Es gab viele Misserfolge. Aber schlussendlich hat es die Ukraine 1991 geschafft, ein unabhängiges Land zu sein. Was bis dahin geschehen ist und was für Konflikte es danach gab, erzähle ich euch jetzt. Es fing alles damit an, dass der Kiewer Rus 988 durch Wladimir den Großen, auch Wladimir der Erste, gegründet wurde. Der Kiewer Rus war ein ostslawischer Staat mit slawischen Stämmen. Wladimir der Große gilt als Gründungsvater der Ukraine, aber auch von Russland. Denn aus dem Kiewer Rus sind die heutigen Staaten Belarus, Ukraine und Russland entstanden, weswegen sich bis heute noch gestritten wird, welches Land die richtigen Erben des Kiewer Rus sind. Kiew war mit 40.000 Einwohnern eine der größten Hauptstädte Europas. Sogar die heutige ukrainische Währung hat Wladimir den Großen abgebildet. So bedeutsam war der Mann. Im 12. Jahrhundert kommt es dazu, dass das Reich in viele kleine Fürstentümer zerfällt. Durch die mongolische Invasion im 13. Jahrhundert war der Zerfall endgültig. Aus einem der erhaltenen Fürstentümer wurde zum Fürstentum Moskau, welches sich dann zu Russland entwickelt hatte. Ein Teil des ukrainischen Territoriums wurde dann Teil des polnischen Königreiches. Natürlich versuchte man sich von der polnischen Herrschaft loszukämpfen, was die Kosaken übernahmen. Es war so eine Art Reiterverbände. Im 17. Jahrhundert entstand so der eigenständige Staat Hetmanat. Dadurch, dass Russland immer mehr an Macht gewonnen hatte, wurden die Freiheiten der Leute, die auf dem Gebiet der heutigen Ukraine lebten, immer weniger. Deswegen kam im 19. Jahrhundert die erste ukrainische Nationalbewegung auf. Dies gefiel dem Zar Alexander II. Überhaupt nicht, weswegen er verboten hatte, Veröffentlichungen in der ukrainischen Sprache zu machen. Es wurde sogar untersagt, das Wort Ukraine zu sagen. Stattdessen wurde Kleinrussland gesagt. Hier merkt man, wie der Ukraine keine Souveränität gegönnt wurde und die ukrainische Kultur versucht wurde, zunichte zu machen. Souveränität eines Landes bedeutet, dass das Land eigenständig und unabhängig von anderen Ländern ist. Das Zarenreich von Russland erweiterte sich in den Süden der noch nicht dicht besiedelten Ukraine. Am Schwarzen Meer entstand Neurussland. Ein britischer Unternehmer, John James Hughes, schaffte in dem Raum ein Abbaugebiet für Steinkohle um 1869. Aus der Arbeitersiedlung Jusowka wurde später das heutige Donetsk. Es gab aber auch Gebiete der heutigen Ukraine, die früher an die Habsburger Monarchie gegangen sind. Nach der Russischen Revolution 1917 konnte die Ukraine das erste Mal ihre erste Unabhängigkeit feiern. Die ukrainische Volksrepublik blieb nicht lange erhalten, da sie nach kurzer Zeit Teil der Sowjetunion wurde. Unter Stalin litt die Ukraine an einer Hungersnot um 1932 und 1933. Viele Menschen sind dadurch gestorben. Die weiteren stalinistischen Verbrechen waren auch sehr schlimm, weswegen die Ukraine das als Völkermord anerkennen lassen will. Der Zweite Weltkrieg und der Holocaust sorgten für noch mehr Leid des ukrainischen Volkes. 1954 kam es dazu, dass sowjetische Parteichef der Ukraine die Halbinsel Krim schenkte. Die Krim wurde im 18. Jahrhundert von der russischen Armee besetzt, aber eigentlich war die Krim Teil des Osmanischen Reiches. Es kommt 1991 dazu, dass die Sowjetunion zerfällt und so konnte die Ukraine ihre erneute Unabhängigkeit am 24. August 1991 feiern. Es lief aber wirtschaftlich nicht so gut in der Ukraine. Durch die ganzen verschiedenen Erfahrungen des ukrainischen Volkes suchte man nach der eigenen ukrainischen Identität. Später kam es dazu, dass sich der Westen der Ukraine der EU zugehörig gefühlt hatte und der Osten zu Russland hin. Deswegen versuchte man, die Außenpolitik der Ukraine in beide Richtungen zu lenken. 2004 gab es weitere Wahlen in der Ukraine. Zwischen Janukowitsch, der eher pro-russisch war, und Jutschenko, der sich der EU mehr hinzugezogen gefühlt hatte. Die Wahl gewann Janukowitsch, der pro-russisch war. Die Bürger waren unzufrieden mit dem Ergebnis und so kam es zu Protesten. Die Protestierenden trugen orangefarbene Kleider und auch orangene Fahnen und Schals. Sie forderten Neuwahlen, waren unzufrieden mit der wirtschaftlichen Lage und kritisierten den Einfluss von Russland. Außerdem lag das Gerücht in der Luft, dass die Wahlen gefälscht sein könnten. Die Proteste nannte man die Orangene Revolution. Aber man kann es nicht wirklich Revolution nennen. Revolution meint nämlich eine totale Umwälzung, aber hier gab es lediglich einen Regierungswechsel. Es kam zu Neuwahlen und diesmal gewann Jutschenko, der sich dem Westen zugezogen gefühlt hatte. 2013 sollte es eigentlich ein Abkommen der Ukraine mit der EU geben, welches aber durch die prorussische Regierung gestoppt wurde. Zur Folge gab es dann Proteste in Kiew, die auch blutig waren. Es war eine Massenbewegung, der Euromaidan. Zu der Zeit, in der die Proteste anfingen, war Janukowitsch Präsident. Ihr erinnert euch, der Präsident, der sich der Politik Russland widmen wollte. Die prorussische Regierung gab es seit 2010. Die Forderungen der Proteste waren, dass die Verfassung geändert wird, Präsidentenwahlen vorgezogen werden und die Bekämpfung der Korruption. Diese Proteste dauerten bis Februar 2014, denn dort wurde Janukowitsch entlassen und es gab eine Übergangsregierung in der Ukraine. Diese Übergangsregierung wollte näher mit der EU zusammenarbeiten, weshalb dann Proteste im Osten der Ukraine aufkamen. Diese Regionen der Ostukraine unterstützten die Politik des Janukowitsch, die prorussisch war. Die Krim, Lugansk und Donetsk wollten sich Russland angliedern. Am 16. März 2014 gab es ein Referendum auf der Krim, also eine Abstimmung zur Angliederung in Russland. 96,6% waren für einen Anschluss an Russland. So kam es auch zur Annexion der Krim von Russland. Das bedeutet, dass Russland die Krim mit Gewalt an sich genommen hat. Die Ukraine erkannte das natürlich nicht an. Es kommt zum Kampf zwischen russischen Separatisten und dem ukrainischen Militär in Lugansk, Donbass und Kharkiv. Die russischen Separatisten kämpften für eine Angliederung an Russland. Es war Krieg in der Ukraine. Am 11. Mai 2014 kam es zu einer Volksabstimmung in Lugansk und Donetsk, wie damals auf der Krim. In Lugansk stimmten 98% für einen Anschluss an Russland und in Donetsk stimmten 89% dafür. Zwei Wochen später, am 25. Mai, gab es die Präsidentschaftswahlen. Petro Poroschenko gewann. Dadurch konnte das Abkommen mit der EU doch noch unterzeichnet werden, welche 2013 gestoppt wurde. Am 5. September 2014 kam es zur ersten Waffenruhe durch die Vereinbarung von Minsk. Natürlich hat sich da niemand dran gehalten. Und das von beiden Seiten her. Im Oktober 2014 gab es Parlamentswahlen in der Ukraine und es gewann eindeutig pro-europäische Parteien den Wahlkampf. Die russischen Separatisten boykottierten die Wahl. Das bedeutet, dass sie die Wahlen ablehnten oder versuchten zu verhindern. Im November gab es dann eigene Wahlen in Donetsk und Lugansk, die die ukrainische Regierung als illegal ansah. Am 9. Dezember wurde ein neuer Waffenstillstand ausgehandelt. Es kam auch dann zu dem zweiten Minsker Abkommen, welches am 12. Februar 2015 in Kraft trat. Schwere Waffen werden abgezogen und es kommt zu einer Demilitarisierung, also dass die Armee abgebaut wird. Ein paar Tage später kam es erneut zur Waffenruhe, aber niemand hat sich dran gehalten. Der Konflikt dauerte noch ein paar Jahre an. 2018 wurden im November von der russischen Küstenwache 3 ukrainische Marineschiffe abgeschossen in der Straße von Kertsch, westlich von Russland und östlich von der Krim. Im November 2021 stellt Putin im Grenzgebiet zur Ukraine mehrere Soldaten auf. Kurz vor der Invasion am 24. Februar 2022 erkennt Putin die Unabhängigkeit von Lugansk und Donetsk von der Ukraine an. Auch wenn die Ukraine seit 1991 unabhängig ist, kamen andere Probleme dazu, die für kein friedliches Leben sorgten. Es ging um Konflikte zwischen der prorussischen Bevölkerung und der westlich orientierten Bevölkerung, auch zum Teil der Regierung, die oft westlich ausgelegt war. Das Ganze ist nicht so leicht und führt zu einigen Missverständnissen. Man muss auch dazu sagen, dass natürlich nicht alle Menschen in Donetsk und Lugansk Russland angehören wollen. Wie ihr jetzt gehört habt, ist die Geschichte der Ukraine sehr lange und unruhig. Man kann echt nur hoffen, dass bald eine friedlichere Zeit für die Menschen anbricht und ein neues Geschichtskapitel geöffnet wird.
Etwas Wissenswertes, was man über die Ukraine wissen muss, ist, dass die Ukraine ein wichtiger Exporteur von Getreide ist. Ganz besonders von Weizen, welches in unserem täglichen Brot verbacken wird. Daher nennt man auch die Ukraine die Kornkammer des Ostens. Somit ist die Ukraine einer der wichtigsten Weizenexporteure der Welt. Der Krieg in der Ukraine beeinflusst somit auch den Anbau und die Ernte. Was das für den Verbraucher bedeutet, erklären wir euch mit Hilfe des Verbandes für Getreide, Mühlen und Stärkewirtschaft. Das ist eine Institution, welche sich als Dachverband von knapp 600 Unternehmen der getreideverarbeitenden Wirtschaft, der Mühlen und der Stärkeindustrie versteht. Unter diesem Dachverband und den angeschlossenen Betrieben werden jährlich rund 12 Millionen Tonnen Getreide und 2 Millionen Tonnen Stärkekartoffeln verarbeitet. Im Januar diesen Jahres lag der Weizenpreis noch bei rund 275 Euro pro Tonne. Das war viel. Aber seitdem kennt er nur noch eine Richtung. Und die geht nach oben. Das bedeutet, der Preis steigt und steigt und steigt. Aktuell kostet eine Tonne fast 450 Euro. Ein Aufschlag von mehr als 60% in wenigen Wochen. Und ein Preis, den es seit mindestens 15 Jahren so nicht gegeben hat. Verantwortlich für diese Preisexplosion ist der Krieg in der Ukraine. Beide Beteiligten, Russland und die Ukraine, sind nämlich die wichtigsten Exportländer für Getreide und insbesondere für Weizen. Aber eines vorweg, eine Weizenknappheit wird es in Deutschland nicht geben. Das ist schon einmal beruhigend, denn die Mühlen in Deutschland, die das Getreide verarbeiten, kaufen bis zu 95% ihres Getreides aus Deutschland. Russland und die Ukraine hingegen liefern fast so gut wie kein Getreide nach Deutschland. Eine direkte Knappheit durch ausfallende Lieferverträge wird es also wahrscheinlich nicht oder nur in geringem Maße bei uns geben. Also Mehl hamstern macht keinen Sinn. Also unser tägliches Brot ist nicht betroffen. Und trotzdem explodieren gerade die Preise für den Weizen. Für die zweite wesentliche Frage, die nach dem Preis des Weizens, spielt das allerdings keine Rolle. Wenn große Marktteilnehmer ausfallen oder nicht so viel wie üblich liefern können, treibt das leider den Preis auch nach oben. Schließlich wollen immer noch viele Menschen Brot und Brötchen kaufen oder ihr Vieh füttern. Wenn das Angebot dafür aber sinkt, steigt der Wettbewerb und die Kunden müssen mehr bezahlen, um ihr Getreide zu bekommen. Ihr wisst ja, Angebot und Nachfrage. Zusammenfassend kann man über die Ukraine sagen, viele Bodenschätze und ein schweres Unglück. Die wirtschaftlichen Schwerpunkte in der Ukraine sind ganz unterschiedlich. Im Westen gibt es sehr viel Landwirtschaft. Hier werden zum Beispiel Winterweizen, Mais, Gerste, Zuckerrüben und Kartoffeln angebaut. Der Osten des Landes hingegen ist von der Schwerindustrie geprägt. Ihr müsst wissen, dass die Ukraine reich an Bodenschätzen ist. Das bedeutet, es gibt große Vorkommen von Kohle, Eisenerz und Metallen, aber auch riesige Vorkommen von Erdöl und Erdgas. Aber die Ukraine hat auch große Umweltprobleme, welche durch den engagierten Staatspräsidenten Selenskyj behoben werden sollen. Noch heute spürt die Bevölkerung die Folgen des schweren Unfalls im ukrainischen Atomkraftwerk Tschernobyl. Durch das Unglück am 26. April 1986 wurden Teile des Landes so schwer verseucht und damit unbewohnbar gemacht. An diesem 26. April 1986 kam es in der ukrainischen Stadt Tschernobyl zu einer der schwersten Explosionen in einem Atomkraftwerk. Die radioaktive Strahlung, die bei dem Unfall ausgetreten war, hat viele tausend Menschen in der Ukraine krank gemacht oder sogar getötet. Durch Wind- und Regenwolken konnte sich die gefährliche Strahlung immer weiter ausbreiten. So gab es nach Deutschland. In der Ukraine selbst gibt es heute immer noch Gebiete, die radioaktiv verseucht sind und von niemandem betreten werden dürfen. Seitdem bemüht sich die Ukraine um mehr Umweltschutz.
Wenden wir uns nun dem Schaden zu, den Putin nun der Kultur und den Menschen zufügt, welche beide vom Krieg betroffen sind. Auch werde ich euch von den Leiden der Russlanddeutschen, die jetzt wegen dem Krieg verurteilt werden, berichten. Lasst mich mit der Kultur von Russland beginnen. Zum Beispiel, es gibt ein Fest, welches wir hier nicht kennen. Es nennt sich Maslenitsa und ist eine Art Festnachtwoche von Ende Februar bis Anfang März. Maslenitsa feiert man in einem Dorf oder in einem Ort, in dem man übers Feuer springt und viele Blini, also kleine Eierkuchen, verspeist, mit allerlei leckeren Sachen. Man kann sie als Süßspeise mit Marmelade oder Pflaumenmus essen, man kann sie auch als herzhafte Speise mit Schmand, mit Lachs oder mit Kaviar genießen. Die Leute halten sich an die Hände, drehen Kreise um das Feuer und singen dabei. Russland wird auch sehr stark mit der klassischen Musik und der literarischen Kunst verbunden. Große Namen sind da zum Beispiel Tschaikowski, Rachmaninow, Prokofjew oder Schostakowitsch, welche sich stark gegen Stalins Regime wehrten. Russland ist auch sehr aktiv im olympischen Sport und holt vor allem im Eiskunstlauf meistens die Goldmedaillen. Zum Beispiel Irina Rodnina, Jewgeni Plutschenko und andere. Auch das Ballett hat in Russland eine lange Tradition und herausragende Balletttänzer und Tänzerinnen hervorgebracht. Die Aufführungen des Bolschoi-Balletts sind legendär. Diese Grazie, diese Disziplin, diese Anmut in der Körperhaltung der russischen Tänzer ist atemberaubend. Viele russische Musiker findet man weltweit in der klassischen Musik. Seien es Star-Dirigenten oder Opernsänger und Sängerinnen. Es gibt auch sehr viele gute russische Maler und Bildhauer, zum Beispiel Iwasowski oder Schischkin. In der russischen Kultur ist Schach ebenfalls fest verwurzelt. Zum Beispiel in der Serie Queen's Gambit wurde Russland als die Schachmacht dargestellt. Sogar die geschickte Schachspielerin Beth Harmon konnte Russlands Profischachspieler nicht durchschauen. In Russland spielt fast jeder gerne Schach. Es ist einfach ein Teil der Kultur. Nun kommen wir zur Kultur der Ukraine. In der Ukraine hat die Volkskunst einen hohen Stellenwert. Zum Beispiel sind sehr bekannte ukrainische Volkskünstler Maria Primatschenko, Katharina Bilokur und Evan Hotscha. Die Petrikivka-Malerei ist ein origineller Stil der dekorativen Malerei, der 2013 in die Liste der UNESCO aufgenommen wurde und damit Weltruhm erlangte. Im Jahre 1483 wurden die ersten ukrainischen Bücher von Juri Drohobytsch verfasst. Als Erneuerer der ukrainischen Schriftsprache gilt der in der Stadt Poltawa lebende Ivan Koltiarevsky. Ivan Franko, Lesya Ukrainka und Tara Shevchenko gehören zu den wichtigsten Schriftstellern. 1962 wurde der wichtigste Kulturpreis der Ukraine Taras Shevchenko-Preis genannt. Die Ukraine ist das einzige Land, welches noch nie beim Halbfinale des Eurovision Song Contest ausgeschieden ist. Die Ukraine gewann den Eurovision Song Contest 2004 mit dem Song Wild Dance Project und 2016 mit dem Song 1944. In der Ukraine ist Fußball der populärste Sport. Auch in der Leichtathletik hat die Ukraine schon einiges abgeräumt. Vor allem mit ihrem Spitzenkandidat Sergej Bubka aus Luhansk, welcher sechsfache Weltmeister und Olympiasieger am Stabhochsprung geworden ist. 35 Weltrekorde stellte er auf und schaffte 43 Sprünge, die über der 6-Meter-Marke waren. Vorsitzender der Nationalen Olympischen Komitees der Ukraine ist er seit 2005. Beim Schach wurde Ruslan Ponomariov 2002 FIDE-Weltmeister. Anna Uschenina wurde 2012 Schachweltmeisterin der Frauen und Maria Musichuk 2015. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, warum erzählt sie uns das eigentlich? Ganz einfach. Durch diesen Krieg geht viel Kultur verloren. Viele Menschen in der Ukraine schätzen die russische Kultur nicht mehr wert, weil sie von Russland enttäuscht und angewidert sind. Vieles der russischen Kultur in anderen Ländern geht nun unter, da viele nichts mehr mit Russland zu tun haben wollen. Kulturelle Zusammenkünfte können wegen der Verfeindung noch nicht mehr stattfinden und durch die Bombardierung werden auch viele Kulturgüter in der Ukraine zerstört. Über diese Zerstörung berichten wir euch auch noch. Es ist so schade, dass diese beiden wunderbaren Kulturen unter der Entscheidung einiger weniger mächtiger Menschen leiden müssen. Ich finde auch, dass man ganz klar die Bevölkerung und die Regierung von einem Land voneinander trennen sollte. Nicht alle Russen finden das Handeln ihres Präsidenten richtig. Es ist nicht richtig, wenn man nun alle Russen über einen Kamm schert. Schlimmer ist es nun, dass nun einige Menschen mit russischer Abstammung in Deutschland richtig fertig gemacht oder rassistisch angegangen werden. In lokale Läden und Restaurants von russischen Menschen, die in Deutschland leben, wird randaliert und beschimpft. Der Zorn auf den Machthaber Russlands wird nun auf alle Menschen mit russischer Abstammung übertragen. Das ist so gemein und ungerecht. Aber daran sieht man, wie sich die Entscheidung eines einzelnen Mannes auswirkt und damit ganze Länder und Kulturen auseinanderbringt.
Ich finde es schade, dass Menschen beginnen, russische Menschen oder die russische Kultur zu hassen. Was können andere Menschen dafür, dass ein einziger Mann und dessen Gefolge von Menschen, die sich nur weiter bereichern wollen, diesen Auftrag für einen Krieg anstimmen? Natürlich sind die russischen Soldaten nicht gut, wenn sie ihre Kriegsverbrechen begehen. Und Menschen, die Putin weiterhin unterstützen, obwohl sie wissen, was er gerade tut, auch nicht gut sind. Aber es gibt russischsprachige Menschen, die das alles nicht wollen und das keinesfalls tolerieren und akzeptieren. Außerdem sollte die Kultur darunter nicht leiden müssen. Ich finde die russische Kultur wirklich schön und ich mag sie auch sehr, aber dass sie mit Füßen getreten wird, finde ich mehr als schade. Auch wichtig zu sagen ist, dass die ukrainische Kultur wegen der russischen untergeht. Man muss sagen, dass die Ukraine eine eigene Kultur hat und man die Ukraine als ein eigenes Land sehen sollte. Dafür kämpfen Menschen in der Ukraine seit gefühlt unendlicher Zeit, denn eines ist sicher, sie wollen nicht zu Russland gehören. Sie wollen sich abgrenzen und unabhängig sein, in Wort und Werk.
Und da gibt es noch das wichtige Thema Demokratie und Pressefreiheit. Die Pressefreiheit ist ein wichtiger Bestandteil innerhalb einer Demokratie und darf deswegen nicht missachtet werden. In Russland ist dies leider nicht der Fall. Durch die Pressefreiheit können Journalisten und Journalistinnen ihre Informationen beschaffen, wo sie wollen, und es veröffentlichen. Dabei gilt auch, die Meinung frei sagen zu können. In Deutschland wurde die Pressefreiheit im Artikel 5 des Grundgesetzes festgeschrieben. In Deutschland gibt es auch keine Zensur für die Presse. In Russland sieht das Ganze etwas anders aus, auch wenn die Pressefreiheit in der Verfassung garantiert sein soll. Als Putin Präsident wurde, hat er gleich die Kontrolle über das Fernsehen erlangt. Es wurde zum regimetreuen Staatsfernsehen. Das Fernsehen ist nun in den Händen des Staates. So kann Putin entscheiden, was veröffentlicht wird und was nicht. Zudem ist es immer noch die Hauptinformationsquelle der russischen Bevölkerung. Leider gibt es im russischen Fernsehen keine vollständige und wahrheitsgemäße Berichterstattung. Journalisten und Journalistinnen, die sich in Russland kritisch zu der Regierung äußern, drohen hohe Haftstrafen. Außerdem können sie verurteilt oder verhaftet werden. Und das sind dann keine milden Strafen, sondern heftige, massive Strafen, die sich tief in das Bewusstsein der Bestraften und deren Familien graben. Und so soll es sein. Mit dieser Art der Bestrafung versucht man, die Menschen, die sich kritisch gegenüber der Staatsführung äußern, mundtot und bewegungslos zu machen. Wenn man diese Strafen überstanden hat, will man nie wieder auffällig werden und förmlich vom Radar verschwinden. Man lebt stets in der Angst, und das wird ganz bewusst angestrebt. Die russische Regierung will auch das Internet überwachen und kontrollieren, was sie auch schon tun. Es ist sehr schwer und gefährlich, die eigene Meinung in Russland zu teilen. Bei der Rangliste der Pressefreiheit von 2021 belegt Russland Platz 150 von 180. Das ist ziemlich erschreckend. Deutschland liegt im Vergleich auf Platz 13. Seit Beginn der Invasion der Russen in der Ukraine wurden die Medien noch mehr eingeschränkt. Zum Beispiel darf niemand die Begriffe wie Invasion, Angriff und Kriegserklärung in ihrer Berichterstattung verwenden. Anfang März 2022 wurde ganz schnell in Russland auf die neue Situation reagiert und ein neues Mediengesetz dazu aus dem Hut gezaubert. Darin steht, dass hohe Geldbußen und Haftstrafen von bis zu 15 Jahren erfolgen können, wenn man Falschnachrichten verbreitet. Vermeintliche Falschnachrichten können über russische Soldaten und ihren Kriegsauftrag getroffen werden. Außerdem darf man nicht den Ruf von den russischen Streitkräften schlecht machen und zu Sanktionen ausrufen. Am 14. März 2022 hält eine Frau, Marina Ovsyannikova, ein Plakat während einer Fernsehübertragung des größten russischen Nachrichtensenders in die Kamera, wo darauf stand: Kein Krieg. Stoppt den Krieg. Glaubt der Propaganda nicht. Hier werdet ihr angelogen. Pervi-Kanal, übersetzt der erste Kanal, heißt der Fernsehsender. Marina arbeitet dort. Im Anschluss wurde sie sofort verhaftet. Laut den Medien wurde sie kurze Zeit später entlassen. Die Rechtsanwälte Ovsyannikovas teilten der Presse mit, dass eine Voruntersuchung wegen Herabsetzung der russischen Streitkräfte gegen sie eingeleitet worden sei. Marina Ovsyannikova werde unter Vorenthaltung anwaltlicher Vertretung festgehalten. Am Abend des 15. März 2022 wurde berichtet, sie sei von einem Moskauer Gericht zu einer Geldstrafe von 30.000 Rubel, das entspricht etwa 250 Euro, verurteilt worden. Außerdem habe sie vor Gericht ihre Schuld bestritten und den Vorwurf erneuert, Russland begehe in der Ukraine als Aggressor ein Verbrechen. Am 25. März 2022 wurde sie deshalb wegen angeblicher Diskreditierung der Armee angeklagt. Unter Diskreditierung versteht man das gezielte Untergraben des in eine Person oder Sache gesetzten Vertrauens in der Öffentlichkeit. Das bedeutet übersetzt, man behauptet, dass Marina Ovsyannikova mit dem Mittel der Verbreitung der Lüge, dass Putin einen Krieg mit der Ukraine führt und dass die falsche Propaganda durch das Staatsfernsehen die Bevölkerung nur belügt. Laut Internetseite des zuständigen Gerichts muss sich Marina Ovsyannikova wegen Verstoßes gegen den Artikel 20.3.3 vor Gericht verantworten. Es handelt sich dabei um das besagte, erst im März 2022 in Kraft getretene Gesetz gegen Falschnachrichten. Die Verhandlung ist für den 14. April 2022 angesetzt. Momentan ist sie wieder zu Hause. Russland möchte natürlich mit reiner Weste dastehen. Flecken darauf will man möglichst vermeiden. Das merkt man daran, dass der erste Kanal sie überredet hatte, ihre Aktion als Nervenzusammenbruch zu erklären. Es wird jetzt sehr einsam um Marina Ovsyannikova werden, denn ihre Kollegen haben Angst, mit ihr zu sprechen. Warum nur?
Ja, die Demokratie. In einer Demokratie haben die Menschen das Recht auf eine freie Meinungsäußerung. Eine andere Meinung zu äußern bedeutet auch, dass man auf die Straße gehen darf und diese mit Gleichgesinnten frei darstellen kann. Zum Beispiel mit einer Demonstration. Bei einer Demonstration treffen sich viele Leute mit einer gleichen Meinung unter freiem Himmel. Sie wollen damit einer breiteren Öffentlichkeit sagen, dass sie für oder gegen etwas sind. Bei vielen Demonstrationen von russischen Bürgern, die sich gegen den Krieg in der Ukraine ausgesprochen haben, wurden allerdings viele festgenommen. Seit der Invasion von Russland gehen in vielen verschiedenen Ländern die Menschen auf die Straße, um gegen den Krieg zu kämpfen. Meistens wird das unter dem Slogan »Nein zum Krieg« gemacht. Es gehen auch viele Russen auf die Straße, zum Beispiel in Moskau. Es ist sehr mutig, auf die Straße zu gehen und zu protestieren, denn sie wissen, dass es nicht unwahrscheinlich ist, dafür eine lange Zeit hinter Gittern verbringen zu müssen oder ihr bisheriges Leben, wie zum Beispiel als Lehrer oder Künstler, nie wieder ausüben zu können. Bei Demonstrationen gegen den Krieg wurden über 15.000 Personen verhaftet. Die Zahl der Festgenommenen steigt täglich an. Das Strafmaß wird oft auch sehr willkürlich festgelegt. Es ist den Sicherheitskräften meistens egal, wer festgenommen wird. Es werden nämlich auch Kinder und Senioren festgenommen. Und die fackeln nicht lange und verhalten sich stellenweise wirklich skrupellos. Aber was passiert überhaupt mit den Russinnen und Russen, wenn sie festgenommen werden? Also genau kann man das nicht sagen, denn die Strafe für Störung der öffentlichen Ordnung bietet ein weites Spektrum und liegt oft im Auge des Betrachters. Allerdings wurden in Russland demokratische Elemente der Gewalttrennung sehr stark zurückgestellt. Eine Verhaftung von 15 Tagen Haft oder eine Geldstrafe von 200 bis 400 Euro ist sehr wahrscheinlich. Dazu muss man aber sagen, dass die Menschen in Russland im Schnitt ärmer sind und deswegen 200 bis 400 Euro für sie mehr Wert hat als für uns. In Russland ist das viel Geld. Oft entspricht dies eines Monatsgehalts, also was der Einzelne verdient. Es gibt aber, wie gesagt, ein breites Spektrum an Konsequenzen. Einige Demonstranten werden, wie gesagt, sehr schnell wieder entlassen, müssen aber Geldstrafen zahlen. Aber bei älteren Menschen ist eine Geldstrafe eher nutzlos. Sie haben halt einfach zu wenig Geld durch ihre kleine Rente, um es zu bezahlen. Das hat Methode und bietet somit ein weites Spektrum für Strafen, die Putin sich natürlich zurechtlegen kann, wie er es will und braucht. Für weltweites Aufsehen sorgt aber auf jeden Fall die Verschärfung des Strafgesetzes. Dies wurde noch schnell auf den Weg gebracht, um die Leute schön klein zu halten und ihnen ihre Meinung zu nehmen. Laut einer Statistik von Redaktionsnetzwerk Deutschland wurde am meisten Menschen am 6. März festgenommen, und zwar ganze 5.466 Menschen an diesem einen Tag. Die Statistik bezieht sich auf einen Zeitraum vom 24. Februar bis zum 13. März. Okay, meine Quelle ist jetzt nicht ganz aktuell, zeigt aber, wie in Russland verfahren wird. Demonstrationen fanden in circa 70 Städten statt, die meisten davon in Moskau, der Hauptstadt von Russland, dem Sitz des Machthabers Putin. Ganz schön mutig.
Interessanterweise vertrauen die Leute, die häufig Nachrichten konsumieren, den Medien mehr als die, die es nicht tun. Auf gesellschaftlicher Ebene ist es wichtig, dass wir den Medien vertrauen können. Schließlich sind diese trotz den Umbrüchen durch Internet, Web und sozialen Netzwerken weiterhin sehr wichtig, um stets neue Informationen auf schnellem Weg zu erfahren. Sie tragen dazu bei, dass über den öffentlichen Austausch von Meinungen und Ansichten die überaus wichtige Meinungs- und Entscheidungsfindung stattfinden kann. Das Vertrauen in die Medien ist nicht nur für uns, sondern auch für die Medienbranche sehr wichtig. Denn ein Produkt, dem wir nicht vertrauen, würden wir doch auch nicht kaufen, oder? Wer profitiert also vom Vertrauen? Am besten alle. Egal ob im Kleinen oder auch im Großen, wenn auch in unterschiedlichen Formen. Aber warum vertrauen wir und anderen Menschen den Medien? Eigentlich liegt es daran, dass wir es so gelernt haben. Die Herausforderung aber ist, dass wir in der Vergangenheit meist die Menschen kannten, mit denen wir kommuniziert haben und dadurch bestimmte Infos erhalten haben. Wir hatten einen guten Überblick. Heutzutage wissen wir jedoch sehr wenig über diejenigen, denen wir vertrauen müssen oder wollen. Viele von euch kennen uns zum Beispiel nicht und trotzdem vertraut ihr uns, dass wir euch an dieser Stelle richtige und wirklich nützliche Informationen liefern. Das hoffen wir mal. Wenn unser Vertrauen in die Politik sinken würde, dann würde das Vertrauen in den Nachrichten und in den öffentlichen Medien meistens sehr beschädigt werden. Aber was hat das jetzt mit dem Ukraine-Krieg zu tun? Seit dem Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine tobt im Netz eine Art Informationskrieg. Meldungen, Bilder und Videos fluten unsere sozialen Medien. Journalistinnen und Journalisten arbeiten weltweit daran, Falschinformationen von echten zu trennen. Was da gerade in der Ukraine passiert, geht uns alle an. Hier werden Menschen von einem Machthaber, der es mit der Demokratie nicht so genau nimmt, seit Jahren bedrängt und um sein Recht eines Staates mit demokratischen Werten gebracht. Wladimir Putin lügt. Er lügt gnadenlos und hebt dann die Hand und behauptet, mit all dem nichts zu tun zu haben. Und wenn man dann Beweise dokumentieren kann, dann stellt er sich tot. Als die russische Armee sich schon lange vor ihrem Angriff vor der Ukraine aufgestellt hatte und man mit Satellitenbildern nachweisen konnte, mit wie vielen Panzern und Fahrzeugen an der russischen Grenze auf den Einsatz gewartet wurde, behauptete die russische Regierung, dass es nicht stimmen würde. Selbst Tatsachen werden als Lüge, als Fake News abgetan. Kommt euch das nicht bekannt vor? Schon so ein orangefarbenes Männchen aus Amerika hat wahre Fakten als Fake News beschrien. Richtig, Donald Trump. Nicht nur unsere Politik schaut sich das seit Jahren schon an. Menschen, die sich in Russland gegen Putin stellen, wie zum Beispiel Alexei Nawalny, werden mit heimtückischen Mitteln vergiftet und ruhig gestellt. Dieser Mann kämpft gegen die Korruption und die Lügen in seinem Land. Auch hatte er aufgedeckt, dass die russische Spitze um Wladimir Putin sich die Taschen füllt und hat ein riesiges Anwesen von Putin am Schwarzen Meer, welches dem Schloss des ehemaligen Sonnenkönigs von Frankreich gleicht, in den sozialen Netzwerken geteilt. Nawalny entkam auch nur knapp einem Giftanschlag. 5 Monate dauert es, dass er sich von diesem Anschlag mit dem chemischen Kampfstoff Novichok erholte. Novichok ist eine Art Nervengift und kann auf allen möglichen Gegenständen platziert werden. 2 unabhängige Labore, eins in Schweden und eins in Frankreich, konnte ganz klar dieses Nervengift nachweisen. Diese Giftanschläge sind in der Vergangenheit immer wieder bei russischen Kritikern eingesetzt worden, um sie ganz bewusst zu beseitigen. Das soll eine typische Vorgehensweise des russischen Geheimdienstes FSB, ehemals KGB, sein, dem auch Machthaber Wladimir Putin als Ex-Agent entspringt. Nach seiner Rückkehr nach einem Giftanschlag gegen ihn wurde er durch ein russisches Gericht, was wiederum durch Putin kontrolliert wird, mit irren und unhaltbaren Anklagen zu einer mehrjährigen Strafe verurteilt. Die russische Staatsanwaltschaft hatte zuvor für Nawalny 13 Jahre in einem Hochsicherheitsgefängnis gefordert. Sie hatte erklärt, dass Nawalny bereits in der Haft Verbrechen begangen hatte und somit zum Wiederholungstäter geworden sei. Nun wurde der Kreml-Kritiker in Russland zu 9 Jahren Straflager mit besonders harten Haftbedingungen verurteilt worden. Solch ein Straflager ist wesentlich schlimmer als ein Gefängnis. Das bedeutet schlechte Verpflegung, schlechte Unterbringung und harte Arbeit. Von Gewalt gegen die Inhaftierten mal abgesehen. Mit so einer schlimmen Strafe will man den Menschen brechen. So, dass er nie wieder wagt, seine Stimme gegen Putin zu erheben. Der schärfste Gegner des russischen Präsidenten, Wladimir Putin, verbüßt nun eine mehr als fragwürdige mehrjährige Haft in einem Straflager in Pokrov, rund 100 Kilometer östlich von Moskau. Da die Medien in Russland durch das Staatsfernsehen nur gefilterte Informationen erhalten, wissen natürlich nicht um die ganze Wahrheit. Ihr Machthaber Putin ist ein grausamer Diktator, der keinen Widerspruch duldet. Die junge Bevölkerung in Russland, die sich viel in den sozialen Netzwerken bewegen, wissen da schon eher Bescheid, was in ihrem Land passiert. Aber die älteren Bewohner, die nun über das Staatsfernsehen informiert werden, welches wiederum nur regimeteures Material sendet, wird eine gefährliche Lüge präsentiert. Da Putin aber auch die sozialen Netzwerke kontrollieren lässt, werden diese oftmals einfach abgestellt, sodass keine Informationen mehr geteilt werden können. Nur wie soll das weitergehen? Wie will man mit so einem Diktator, der ständig lügt und die Wahrheit verdreht, an einem Tisch zusammenkommen und Frieden schaffen? Das können wir an dieser Stelle leider nicht beantworten. Kriege werden nicht von Kindern gemacht, sondern nur von Erwachsenen. Wir können an dieser Stelle nur Tipps geben, wie du für dich ganz persönlich wahre Informationen von falschen unterscheiden kannst. Wenn du selbst einmal schauen willst, ob ein Bericht oder Artikel, das Video oder das Bild, das du in die Finger bekommst, kein Fake ist, dann achte mal auf diese Tipps. Erster Tipp: Hinterfrage stets die Nachrichten. Zweiter Tipp: Checke genau das Bild. Dritter Tipp: Überprüfe immer die Quellen. Vierter Tipp: Lass dich nicht manipulieren. Fünfter Tipp: Und das Wichtigste: Leite nicht alles gleich weiter.
Ich habe mir einmal für euch, um das Thema Ukraine besser zu verstehen, das Thema NATO vorgenommen. Ich erzähle euch, was sie ist, was ihre Funktion ist, welche Länder Mitglied sind und was ihre Verbindung zum Konflikt ist. Die NATO ist ein Verteidigungsbündnis aus 30 Ländern im Nordatlantik. Sie wird auch North Atlantic Treaty Organization genannt, beziehungsweise NATO ist die Abkürzung dafür. Die NATO ist eigentlich dafür da, in der Welt Frieden zu bewahren. Denn falls ein anderes Land einen NATO-Staat angreift, müssen alle anderen Länder, die in der NATO sind, dem angegriffenen Land sofort helfen, also militärisch. Politisch möchte sie Sicherheit und Vertrauen bilden, um so Probleme zu lösen und auch langfristig Konflikte lösen zu können. Mitglieder der NATO beraten sich täglich in mehreren Gebieten und stellen sich Fragen, wenn es um die Verbesserung der Sicherheit geht. Vor allem bei der Sicherheit im Westen. Hunderte Experten und Beamte der NATO treffen sich also täglich, um neue Beschlüsse zu erstellen und vorzubereiten. Sie teilen Ideen und tauschen Informationen aus, um die Sicherheit im Westen sicherzustellen. Die NATO wurde 1949 gegründet. Ihre Gründungsstaaten sind die USA, Kanada, Belgien, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Island, Italien, Luxemburg, die Niederlande, Norwegen und Portugal. Also startete die NATO mit 12 Mitgliedstaaten. Heute hat sie allerdings schon 30 Mitgliedstaaten. 1992 traten dann auch noch die Türkei und Griechenland mit ein. Deutschland trat dann 1955 in die NATO ein. Doch wie funktioniert das eigentlich? Um der NATO beitreten zu können, muss ein Land bestimmte Kriterien erfüllen. Es braucht einen einstimmigen Beschluss der Mitgliedstaaten. Dazu muss ein Beitrittskandidat politische Kriterien wie eine Marktwirtschaft, Demokratie und natürlich auch militärische Kriterien erfüllen. Zwischen 1955 und 1999 traten dann noch Spanien, Ungarn, Polen und Tschechien in die NATO ein. 2004 war dann ein regelrechter NATO-Boom. Es traten insgesamt 7 neue Länder in die NATO ein. Und zwar Rumänien, die Slowakei, Slowenien, Bulgarien, Estland, Lettland und Litauen. 2009 kamen noch Albanien und Kroatien dazu und 2017 Montenegro und 2020 Nordmazedonien. Das Verhältnis zwischen Russland und der NATO ist nicht besonders gut. Es war auch früher besser als jetzt. Die Sowjetunion wollte 1954 in die NATO eintreten. Wegen Bedenken des Westens wurde der Wunsch von den Sowjets allerdings abgelehnt. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion wollte die NATO und Russland eine Partnerschaft aufbauen, um verschiedene Konflikte und Misstrauen hinter sich zu lassen. 2002 wurde der NATO-Russland-Rat gegründet. Der sollte nämlich in Krisenzeiten einen Austausch zwischen den beiden bieten und somit einen Konfliktlöser sein. Allerdings begann es schon kurze Zeit nach der Gründung des NATO-Russland-Rates zu kriseln. Eine ernste Krisensituation entstand dann im Jahr 2008, in der Russland und Georgien 5 Tage im Krieg waren. Russland war besorgt, weil Georgien der NATO beitreten wollte. Also meiner Meinung nach etwas ähnlich wie in der Ukraine. Zwischen der NATO und Russland finden seit einigen Jahren aber wieder Treffen statt. Diese führten allerdings nicht unbedingt zu Ergebnissen. Die Osterweiterung der NATO ist für die russische Seite ein großes Problem. Die Bundesregierung hatte in den letzten Jahren mehrmals die Einberufung des NATO-Russlandsrates beantragt, um die derzeitige Situation zu verbessern. Russland ist aber von der NATO eingekreist und müsste sich verteidigen, sagte die russische Regierung. Die NATO möchte im Ukraine-Konflikt allerdings nicht militärisch eingreifen, da sie keine Eskalation des Krieges riskieren möchte. Deswegen handelt die NATO momentan eher mit verschiedenen Sanktionen.
Aber warum bereitet es Russland solche Kopfschmerzen, weil die Ukraine in die EU aufgenommen werden möchte? Hier versuche ich euch einmal zu erklären, welche Staaten Mitglied der EU sind und warum deswegen der Krieg in der Ukraine tobt. Die Europäische Union, auch EU genannt, ist eine politische und wirtschaftliche Union von 27 Mitgliedstaaten, die hauptsächlich in Europa angesiedelt sind. Die Union hat eine geschätzte Gesamtbevölkerung von etwa 447 Millionen. Ein Binnenmarkt wurde durch ein einheitliches System von Gesetzen geschaffen, die in allen Mitgliedstaaten gelten, welche die Staaten vereinbart haben, um gemeinsam zu handeln. Die EU-Politik zielt darauf ab, Menschenrechte, den freien Personen-, Waren-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr innerhalb des Binnenmarktes zu gewährleisten. Dazu will man Rechtsvorschriften in den Bereich Justiz erlassen und die Aufrechterhaltung einer gemeinsamen Politik in den Bereichen Handel, Landwirtschaft, Fischerei und regionalen Entwicklung sicherstellen. Passkontrollen wurden für die Reisen innerhalb der EU für EU-Bürger abgeschafft. Die Eurozone ist eine 1999 gegründete und 2002 vollständig in Kraft getretene Währungsunion, die sich aus den 19 EU-Mitgliedstaaten zusammensetzt, die die Euro-Währung verwenden. 1958 wurde die Europäische Union hauptsächlich für Kohle- und Stahlmontanunion gegründet. Gründungsmitglieder waren 6 Länder, und zwar Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg und die Niederlande. 1973 traten dann noch Dänemark und Irland in die EU ein und 1981 Griechenland. 1986 kam dann noch Spanien und Portugal hinzu. 1995 kamen noch Schweden, Finnland und Österreich in die Europäische Union. 2004 war ein richtiger EU-Boom. Und es traten Zypern, Ungarn, Tschechien, Slowenien, die Slowakei, Polen, Malta, Litauen, Lettland und Estland in die EU ein. 2007 kamen dann noch Bulgarien und Rumänien dazu. Und 2013 kam Kroatien mit. 2020 trat Großbritannien mit viel Tamtam aus der EU aus. Deswegen schrumpfte die Mitgliederzahl von 28 Mitgliedstaaten auf 27. Jetzt kommen wir aber endlich zur Verbindung der EU zum Ukraine-Konflikt. Die Ukraine ist ein Nachbarland der EU und ebenfalls ist sie ein möglicher Beitrittskandidat. Die Ukraine ist mit der EU seit 2009 verbunden, da beide Länder Mitglied der östlichen Partnerschaft sind und seit 2016 sind sie zusätzlich über die vertiefte und umfassende Freihandelszone DCFTA verbunden. 1993 haben die Staats- und Regierungschefs der EU in einem Treffen in Kopenhagen 3 Voraussetzungen formuliert, die ein Staat für einen Beitritt zur Europäischen Union erfüllen muss. Nur zur Info, die Punkte zum Beitritt in die EU werde ich von der Website der deutschen Bundesregierung zitieren. Der erste Punkt lautet das politische Kriterium, das heißt institutionelle Stabilität, demokratische und rechtsstaatliche Ordnung, Wahrung der Menschenrechte sowie Achtung und Schutz von Minderheiten. Der zweite Punkt lautet das wirtschaftliche Kriterium. Das bedeutet eine funktionsfähige Marktwirtschaft und die Fähigkeit, den Wettbewerbsdruck innerhalb des EU-Binnenmarktes standzuhalten. Das letzte Kriterium ist das Acquis-Kriterium. die Fähigkeit, sich die aus einer EU-Mitgliedschaft erwachsenen Verpflichtungen und Ziele zu eigen zu machen. Das heißt, Übernahme des gesamten gemeinschaftlichen Rechts, des gemeinschaftlichen Besitzstandes, das hat viel mit demokratischen Werten zu tun. Das EU-Parlament muss dem Beitrittsabkommen zunächst mit einer absoluten Mehrheit der Mitglieder zustimmen. Anschließend muss der Rat einstimmig zustimmen. Zum Schluss müssen die Staats- und Regierungschefs der EU und die Beitrittsländer das Abkommen unterzeichnen. Seit dem Einmarsch von Russland ist ein EU-Beitritt der Ukraine noch wahrscheinlicher und sogar die EU-Chefin Ursula von der Leyen ist für den Beitritt der Ukraine in die Europäische Union. Der Wunsch zum Beitritt in die EU ist seit 2019 sogar in der ukrainischen Verfassung verankert. Das Beitrittsland wird zum Mitgliedstaat, wenn jedes Beitrittsabkommen von den EU-Mitgliedstaaten und den Beitrittsländern als völkerrechtlicher Vertrag gemäß ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften umgesetzt wurde.
Bei mir geht es jetzt weiter mit dem großen Thema Zerstörung während des Krieges in der Ukraine. Ich werde euch zerstörte Städte, Kultureinrichtungen oder auch von betroffenen Gebäuden erzählen. Unter den zerstörten Städten zählen Mariupol, Tscherniw oder auch Tscherkiw. Das Besondere ist aber, dass Mariupol als Symbol des russischen Überfalls auf die Ukraine gilt. Denn seit dem Einmarsch der russischen Truppen ist Mariupol ein Ziel Russlands gewesen. Zwar ist die russische Armee gerade auf dem Rückzug ihrer Truppen, aber in Mariupol ist die russische Armee weiterhin präsent. Das führt dazu, dass in der Stadt weiter gekämpft wird. Von der einst schönen Hafenstadt Mariupol ist heute nichts mehr zu sehen. Gebäude, die als Denkmäler galten oder die schon über 100 Jahre alt sind, wie zum Beispiel Schulen, Museen, Wohnhäuser, all diese Gebäude wurden schwer beschädigt oder komplett zerstört. Das große Theater in Mariupol ist unter anderem der Stolz der Stadt gewesen. Dort wurden Opern oder auch Balletttänze aufgeführt, aber als dann der Krieg in der Ukraine begann, haben sich dort Frauen und Kinder versteckt, beziehungsweise wollten sich unter diesen einmaligen Gebäude Schutz suchen, aber leider wurden auch über dem Theater Bomben fallen gelassen. In Charkiw wurde insgesamt über 15.000 Gebäude zerstört. In Charkiw gibt es auch einen Platz, der schon seit dem 13. Jahrhundert die Stadt prägt. Dieser Platz wurde aber leider durch einen Bombenangriff komplett zerstört. Nach einem Bericht der Vereinten Nationen wurden bisher über 50 Kulturstädte zerstört oder beschädigt. Am meisten sind das Kirchen oder aber auch historische Gebäude. Charkiw zählt mit zu den meist betroffenen Städten, die zerstört wurden. In Charkiw wurde das Holocaust-Mahnmal, das staatliche Theater für Oper und Ballett, sowie das Kunstmuseum zerstört und natürlich noch viele weitere Gebäude. In der Hauptstadt von der Ukraine, also in Kiew, wurden mit einem Militäreinsatz über 7 UNESCO-Welterbestätten zerstört. Ihr müsst euch solche Städte so vorstellen wie die ägyptischen Pyramiden. Die sind einzigartige Baudenkmäler gewesen, das heißt, dass diese Bauweise nur einmal vorhanden war. Also kurz gesagt, das waren unwiederbringliche Baudenkmäler, die nun für alle Zeit verloren sind. Es ist zwar vielleicht eine gute Nachricht, dass die russischen Truppen auf dem Rückzug sind, aber auf ihrem Weg zerstören sie alles, wirklich alles, was ihnen im Weg ist. Wie zum Beispiel kleine Orte, Siedlungen oder ganze Städte. Meistens lassen sie dann auch noch zerstörte Panzer oder andere Kriegsgeräte zurück. Aber diesen Rückzug trauen die Menschen in der Ukraine nicht, was sich nun in Butscha zeigt. Hier hat man nämlich zusätzlich zu der Zerstörung an den Gebäuden noch viel mehr Gewalt eingesetzt. Sie haben in der kleinen Vorstadt von Kiew alle Menschen getötet, die sie finden konnten. Die zivile Bevölkerung wurde massiv bestraft und musste mit ihrem Leben dafür bezahlen. Alte Menschen, jüngere Menschen und sogar Kinder.
Bei diesem ganzen Krieg mit seinen schrecklichen Bildern wird eines vergessen: das Recht auf Schutz von Kindern vor Krieg. Im Klartext: Kinder haben das Recht auf Schutz vor einem Krieg. Es gibt sogar einen Artikel dazu. Diesen Artikel 38 haben fast alle Staaten der Welt unterschrieben. Alle, auch Russland. Dieser Artikel besagt, dass Kinder das Recht haben, vor Krieg und kriegerischen Auseinandersetzungen geschützt zu werden. In diesem Krieg in der Ukraine ist das anscheinend vergessen worden. Wieder einmal hat man das Wohl der Kinder und Jugendlichen vergessen. Das sind die Kinder und Jugendlichen, die ihr Leben lang mit diesem Trauma leben müssen. Krieg bedeutet immer viele Todesopfer und Verletzte, aber auch Gewalt und Missbrauch. Besonders sind es die Kinder, die leiden, denn sie sind noch hilfloser als Erwachsene und mit der Situation komplett überfordert, wenn geschossen wird oder Bomben fallen. Auf keinen Fall dürfen Kinder in einen Krieg hineingezogen werden, vor allem nicht als Kämpfer. In den Kinderrechten ist daher festgelegt, dass niemand Soldat werden darf, der jünger als 16 Jahre alt ist. Seit 1945 hat es Gott sei Dank in Deutschland keinen Krieg mehr gegeben. Von diesen Erfahrungen von Kindern im Krieg können euch bestimmt noch eure Großeltern erzählen. Mehr als 60 Millionen Menschen starben in diesem Krieg damals und darunter waren viele Kinder. Viele Kinder wuchsen im Zweiten Weltkrieg ohne ihren Vater auf, denn die Männer mussten als Soldaten kämpfen. Viele von ihnen starben im Krieg und in der Gefangenschaft und kamen nie wieder nach Hause. Deutschland hat aus diesem sinnlosen Krieg gelernt, andere Länder leider nicht. Dass in diesem Krieg in der Ukraine nun eine Generation von Kindern und Jugendlichen aufwächst, die noch lange an diese schreckliche Zeit mit Gewalt und Flucht erinnert wird, ist angesichts einer getroffenen Vereinbarung nicht zu verstehen. In diesem Krieg wird der Mensch komplett vergessen. Selbst Frauen, die hochschwanger sich in U-Bahn-Stationen verstecken müssen, Krankenhäuser, die Verletzte behandeln, Familien, die sich in Kellern von Gebäuden verschanzen und Hinweise, dass sich Kinder hier versteckt halten, werden gnadenlos übersehen. Was für ein Mensch macht sowas? Ob Putin nachts schlafen kann, wenn er die Augen schließt? Ob er auch seine Kinder mundtot macht, wenn sie einmal die Wahrheit über sein Handeln erfahren und ihn fragen, warum er so grausam ist?
Um noch einmal auf die Zerstörung zurückzukommen. Es wurden aber auch nicht nur Städte, Gebäude oder Kultureinrichtungen zerstört, sondern auch ein sehr wichtiges Flugzeug. Ich spreche von dem größten Frachtflugzeug, was die Welt je gesehen hat, die Antonov An-225. Es ist nämlich 84 Meter lang, hat eine Flügelspannweite von 88,4 Metern, eine Höhe von 18,1 Metern und ein Frachtvolumen von 1120 Kubikmetern. Die Ukrainer waren stolz auf ihren Antonov, denn sie war schon überall auf der Welt gelandet und hat sämtliche Güter transportiert. Von Schutzausrüstung für Pflegepersonal gegen den Coronavirus bis hin zu großen Maschinen oder Fahrzeugen, welche in der Welt angeflogen werden konnten. Die Ukrainer nannten ihre Antonov aber auch Botschafter der Ukraine, da sie überall war. Leider wurde sie bei Kämpfen zwischen ukrainischen und russischen Truppen auf ihrem Flugplatz zerstört. Sie konnte auch nicht davor irgendwo anders hinfliegen, da sie gerade gewartet werden sollte und man bereits die Triebwerke abmontiert hatte. Somit wurde sie beschossen und in Brand gesetzt. Ein Wiederaufbau ist bisher nicht geplant, da dies sehr, sehr viel Geld kosten würde und der Aufbau bis zu 5 Jahren dauern würde. Mein Fazit also, während der Angriffe von den russischen Truppen auf die Ukraine wurden viele Städte, historische Gebäude, Kultureinrichtungen und auch ein Flugzeug, welches sich unter anderem den Transport für Hilfsgüter verpflichtet sah, komplett zerstört.
Die Flucht der Menschen aus diesem Krisengebiet hat auch auf Deutschland große Folgen. Deutschland bereitet sich auf die Flüchtlingswelle vor und muss nun nach Corona viel Geld in die Hand nehmen, um diese Krise, die natürlich auch eine finanzielle ist, zu bewältigen. Nicht nur die Lebensmittelpreise, auch die Energiepreise für Strom und Erdöl steigen ins Unendliche, da fast die ganze Welt schwere Sanktionen gegen Russland ausgesprochen hat. Das bekommen gerade unsere Eltern stark zu spüren. Denn im Einkaufswagen ist immer weniger und die Rechnungen werden immer teurer. Licht einschalten und Autofahren wird langsam zum Luxus. Aber die Regierung senkt nicht die Mehrwertsteuer und die Ölpreise und verschafft so den schon durch Corona gebeutelten Bürgern eine finanzielle Entlastung. Aber was tun die einzelnen Bundesländer nun in dieser Krisezeit? Die Bundesländer haben zwischen dem 24. Februar und dem 22. März 2022 ihre Aufnahmeprogramme gestartet. Das Bundesinnenministerium wurde von den Mediendiensten gebeten, die 232.000 einreisenden Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine zu dokumentieren. Doch Europa und Deutschland tun sich schwer, die Menschen aufzunehmen. 13.000 Flüchtlinge sollen im gesamten europäischen Raum Schutz finden und davon sind leider erst wenige angekommen. Laut der UNHCR sind seit dem 24. Februar rund 3.626.546 Personen aus der Ukraine geflohen. Die Abkürzung UNHCR heißt Hoher Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen. Seit dem 22. März nehmen diese Länder Flüchtlinge auf. Polen hat mehr als 2.144.244 Flüchtlinge aufgenommen. Rumänien hat über 555.021 Flüchtlinge aufgenommen. Die Republik Moldau hat 371.104 Flüchtlinge aufgenommen. Ungarn hat 324.397 Flüchtlinge aufgenommen. Die Slowakei hat 256.838 Flüchtlinge aufgenommen. Russland hat 271.254 Flüchtlinge aufgenommen und Belarus hat 4.938 Flüchtlinge aufgenommen. Berlin hat Hunderte von Geflüchteten täglich am Berliner Hauptbahnhof in Empfang genommen. Berlin platzt gerade aus allen Nähten und ächzt unter dieser großen Flüchtlingszahl. Ukrainische Flüchtlinge können ohne Stempel im Reisepass, sprich dem europäischen Visum, nach Deutschland einreisen. Nach der Einreise können sie sich erst einmal 90 Tage in Deutschland aufhalten. Wenn die 90 Tage vorbei sind, können sie bei der Ausländerbehörde eine neue Aufenthaltserlaubnis für weitere 90 Tage beantragen. Aber was ist mit den anderen Flüchtlingen? Vor einem Jahr hat die Bundesregierung entschieden, ein Aufnahmeprogramm für syrische Flüchtlinge aufzubauen. Wir dürfen nicht vergessen, dass immer noch durch den Krieg in Syrien, welcher durch Russland unterstützt wurde, 2,4 Millionen Syrer auf der Flucht sind und immer noch Schutz im Ausland suchen. Ist euch mal aufgefallen, dass es bei der Aufnahme von Flüchtlingen große Unterschiede gibt? Während die ukrainischen Flüchtlinge schneller Schutz und unkompliziertere Einreisemöglichkeiten gefunden haben, war die Aufnahme der syrischen Flüchtlinge mit sehr viel Bürokratie verbunden. Die Anreise der heutigen ukrainischen Flüchtlinge erinnert schon stark an die Ankunft der Geflüchteten aus Syrien vor 7 Jahren. Es wurde damals aber nicht so massenhaft Quartiere zur Verfügung gestellt wie heute. Leider muss man aber sagen, dass Menschen, die auf der Flucht sind, nicht alle gleich behandelt werden. Europa misst nämlich beim Umgang mit Geflüchteten mit zweierlei Maß. Die Ukrainer werden warmherzig empfangen, Menschen aus anderen Regionen leider nicht. Ein aktives Eintreten und Starkmachen für die Opfer des momentan brutalsten Angriffskrieges in Europa seit 1945 eint den Kontinent und die Menschen, die darin leben, in beeindruckender Weise. Die Bevölkerung der Ukraine wird nicht ausgeschlossen, sondern warmherzig aufgenommen und begrüßt. 2015 gab es für geflüchtete Syrer in Ungarn harte Schlagstockschläge und meterlanges Stacheldraht. Heute im Jahr 2022 dürfen geflüchtete Ukrainer in Ungarn gratis Eisenbahn fahren. Umso deutlicher wird klar, wie unwarmherzig nach wie vor Fliehende aus anderen Weltregionen in Europa ausgegrenzt und total unterschiedlich behandelt werden. Auf den griechischen Inseln sitzt immer noch Boat Purple unter schlimmsten Lebensbedingungen in Auffangslagern und warten verzweifelt auf Hilfe und Unterstützung. Im französischen Calais sind Essensausgaben an hungernde und herumirrende Geflüchtete strengstens verboten. An der polnischen Ostgrenze bleiben die aufgebauten Einrichtungen zur gewaltsamen Abwehr außereuropäischer Migranten weiter bestehen. Laut der Internationalen Organisation für Migranten der UN starben über 2700 Migranten allein im vergangenen Jahr auf den verschiedensten Fluchtrouten in und nach Europa. Es brauchte dazu keine russische Artillerie und keinen Angriffskrieg. Es war einfach der ganz normale Alltag innerhalb der europäischen Politik. Wie gut, dass dieser Alltag für die Menschen aus der Ukraine jetzt nicht mehr gilt. Wie niederschmetternd aber für alle anderen da draußen. Mehr als 232.000 Geflüchtete aus der Ukraine sind inzwischen in Deutschland registriert. Tatsächlich vermutet man aber, dass es doppelt so viele sind. Wer nämlich privat untergekommen ist, und das sind viele, meldet sich erstmal nicht bei der Behörde. Unabhängig davon sind die Behörden augenblicklich sowieso überfordert und an der Grenze des Möglichen. Das Schicksal der Ukraine ist furchtbar, aber es tobt Krieg in vielen weiteren Ländern auf der Welt. Wir sollten diese in Not geratenen Menschen nicht vergessen und jeden Mensch gleich behandeln. Denn wir wollen auch Hilfe und Unterstützung, wenn wir einmal in Not geraten sollten.
Seit der Krieg in der Ukraine begonnen hat, flüchten viele Menschen mit ihren Familien. Das heißt schon Mama, Papa, Kinder und Großeltern. Aber auch andere wichtige Familienmitglieder haben sie im Gepäck. Und da ist keine Mühe zu viel. Wisst ihr, wovon ich spreche? Richtig, den heißgeliebten und wichtigen Haustieren. Somit bringen sich nicht nur die Menschen in Sicherheit, sondern auch ihre geliebten Haustiere aus den Kriegsgebieten. Man sieht Katzen in Rucksäcken, Hunde an den Leinen und Meerschweinchen in Jackenärmeln. Manche lassen leider ihre Tiere unterwegs zurück. Wenn zum Beispiel in den überfüllten Zügen einfach kein Platz für Hunde oder Katzen ist. Haben sie denn eine andere Wahl? Trotz der vielen Bombeneinschläge und Schüssen bringen die Menschen nicht nur sich selbst in Sicherheit. Für viele ist es einfach keine Option, ihre eigenen Lieblinge unter solchen Umständen zurückzulassen. Das ist dramatisch und das darf man wirklich nicht unterschätzen oder belächeln. Das ist eine Beziehung, die einer Beziehung zwischen Menschen sehr ähnlich ist. Uns ist sicher schon klar, dass man natürlich nicht sagen kann, dass das Tier einen Partner oder Kinder ersetzen kann. Aber Tiere sind unsere Freunde. Also wie soll man sie zurücklassen, wenn man überhaupt nicht weiß, was da mit ihnen passiert und wie es ihnen ergeht? Kommen sie alleine klar? Man kann sie auch nicht einfach anrufen und fragen, wie es ihnen geht. Wer kümmert sich um sie? Das ist natürlich total dramatisch, denn auch Tiere spüren Angst und Not. Von daher ist es auch nicht verwunderlich, dass die meisten ukrainischen Flüchtlinge ihre Tiere mitnehmen. Wenn man Tiere in so einer Situation zurücklässt, hört man wahrscheinlich nie wieder etwas von ihnen. Und das macht das Ganze noch viel schlimmer, als es sowieso schon ist. Deshalb hat die EU das Einreisen mit Haustieren bereits vereinfacht. Viele Studien beweisen, dass Tiere bei solchen Krisensituationen auch helfen können. Bei den amerikanischen Soldaten, die aus Afghanistan zurückgekommen sind, gab es sogar Programme, bei denen sie mit Hunden zusammengebracht wurden. Auch Tiere leiden unter dem Krieg und werden deshalb von Hilfsorganisationen aus der Ukraine gebracht. Bei den ersten Rettungsaktionen ist die Verfassung der Tiere noch gut gewesen. Mittlerweile geht es den Tieren, wenn man sie gerade erst aufgefunden hat, leider immer schlechter. Manche sind querschnittsgelähmt, andere haben ein Bein verloren oder sind sogar erblindet. Dadurch ist das Transportieren sehr herausfordernd. Doch auch für die Tiere wird die Situation von Tag zu Tag schwieriger. Und alle Tiere retten zu können, ist gar nicht so leicht. Und deshalb auch nicht möglich. Tierschützerinnen und Tierschützer versuchen jetzt, den Tieren und ihren Besitzern zu helfen. Zum Beispiel werden Transportboxen gesammelt, Näpfe, Hundeleinen, Katzenstreu und Tierfutter verteilt. So ein Krieg bringt nicht nur den Menschen in eine schier ausweglose Notsituation. Nein, sie stürzt auch die Tiere, die in diesem Land mit ihren Menschen leben, in eine traumatische Lage.
Es fühlt sich einfach unbehaglich an zu wissen, dass Menschenrechte missachtet werden und viele Menschen leiden. Dass man nichts tun kann, außer von Weitem das Leid anzusehen. Dass viele Kinder betroffen sind, die das noch später im Leben belasten wird. Natürlich hoffe ich auf zukünftigen Frieden und dass Ruhe einkehren wird. Aber man kann leider nicht die Zukunft bestimmen. Etwas, was noch sehr wichtig für mich ist, ist, dass es tatsächlich eine bessere und schlechtere Stellung von Flüchtlingen gibt. Es ist unglaublich, dass sogar Rassismus dort herrschen kann. People of Color haben es schwerer bei der Flucht als weiße Menschen. Zudem finde ich es zwar gut, dass die ukrainischen Flüchtlinge gut behandelt werden, aber warum werden syrische, afghanische oder Flüchtlinge, die nicht aus Europa kommen, anders oder schlechter behandelt als ukrainische Flüchtlinge? Es darf dort keinen Unterschied bei der Behandlung geben. Mensch ist Mensch, Flüchtling ist Flüchtling.
Für mich stellt es aktuell eine echte Herausforderung dar, das aktuelle Weltgeschehen in den Nachrichten zu hören. Ich bekomme dann immer ein sehr beklemmendes Gefühl, weil man natürlich mit den Menschen in der Ukraine mitleidet. Aber ich bin, so komisch das vielleicht auch klingen mag, optimistisch, dass sich alle Beteiligten auf irgendeine Weise einigen, sodass endlich wieder Friede einkehren kann.
Es ist wirklich schlimm und echt verängstigend, was in der Ukraine gerade passiert. Es macht selbst mir Angst, nicht zu wissen, was in der Zukunft passieren wird. Was erwartet uns denn noch? Wie können wir weiterhin mit dieser Situation umgehen? Alles Fragen, die mir jetzt noch keiner beantworten konnte. Ich hoffe einfach, dass das Ganze schnell vorbeigeht. Aber erstmal dürfen wir die positive Energie nicht verlieren. Und weiterhin sollten wir die Hoffnung in uns behalten.
Es ist schlimm, was passiert und weiterhin passiert. Dass Kinder und generell Menschen sterben. Ich habe Angst, dass der Krieg sogar zu uns gelangt. Müssen wir dann auch flüchten oder sogar unsere armen Haustiere verlassen? Was sollten wir dann tun?
Ich denke, dass man momentan nicht wirklich sagen kann, welche Fakten genau stimmen und wie der Krieg wirklich abläuft. Denn es gibt in den Medien von vielen verschiedenen Seiten Propaganda und jeder unterstützt seine Interessen und bietet Informationen so, dass es ihm gefällt. Und deswegen bin ich der Meinung, dass man dafür offen sein soll, seine Meinung auch zu ändern, aber trotzdem immer abwiegen muss, was man für wahrscheinlicher hält und einfach versuchen sollte, seriöse Berichte zu lesen, denn jede Information beeinflusst uns.
Es ist schrecklich, was Russland in der Ukraine anrichtet. Ich bekomme Angst, wenn ich von den gezielten Angriffen auf die Zivilbevölkerung höre. Menschen verstecken sich in Gebäuden, um Schutz zu suchen und werden trotzdem erschossen. Russland verstößt somit hart gegen das Völkerrecht. Ich finde es auch traurig, dass die Kinder in der Ukraine so hart unter dem Krieg leiden müssen. Ich finde es außerdem traurig, dass Russland die Waffenruhe nicht einhält. Ich hoffe, wirklich, ich hoffe, dass auf diplomatischen Wege der Krieg gelöst werden kann.
Hoffentlich haben euch unsere Informationen nicht zu sehr überfordert oder erschüttert. Wir haben uns große Mühe gegeben, kindgerecht und wahrheitsgetreu zu recherchieren und unsere Artikel zu verfassen. Wir können euch hier nur eine kleine Momentaufnahme unserer Ansichten auf den Krieg geben. Momentan schreiben wir nämlich Geschichte, die in einigen Jahren ganz anders betrachtet wird, weil dann vielleicht weitere Details ans Licht gebracht werden. Aber lasst uns nicht vergessen, Krieg wird nicht von Kindern gemacht, sondern von Erwachsenen geführt.
Die Musik, die wir in unserem Podcast eingefügt haben, ist von der ukrainischen Band Daka Braka, was frei übersetzt Geben und Nehmen heißen soll. Diese Gruppe ist immer noch eine Art Kulturphänomen, denn seit rund 20 Jahren experimentiert das preisgekrönte Quartett aus Multiinstrumentalisten mit ukrainischen Volksmelodien und Rhythmen. Aber auch mit musikalischen Motiven aus Osteuropa und Westasien wird wild gemixt und experimentiert. Daka Braka schaffen somit eine wilde, mitreißende und unvergessliche Musik, die zugleich modern und mystisch anmutet. Und Daka Braka sind mit Sicherheit eine der klanglich einfallsreichsten, zeitgenössischsten Gruppen in allen Genres und mit Sicherheit im Besitz der größten Hütesammlung und der schönsten Kostüme ever. 3 der 4 Mitglieder sind Frauen und mit ihrem abwechselnd gestimmten, cello-unterlegten Sound haben sie das Publikum auf der ganzen Welt bei großen Festivals wie zum Beispiel Glastonbury, Warmer Delayed, begeistert. Dass ihr Heimatland, die Ukraine, bereits seit 2014 vom Krieg heimgesucht wird, macht ihre Stimme nach Freiheit, die in ihrer Musik zum Ausdruck kommt, nur noch viel, viel stärker. Das Gesangsvolumen der Sängerinnen ist einfach nur beeindruckend und ihre Vogelstimmenimitationen sind der Hammer, dass hier und da wirklich kleine Tränchen kullern könnten. Daka Braka besingen in ihren Liedern immer wieder den Wunsch nach Freiheit und Frieden. Daher war diese Wahl der Musik die erste und die beste.
Dieser Podcast wurde recherchiert, geschrieben, aufgenommen und geschnitten von
Ela,
Nils,
Lydia,
Melaine,
Aaron,
Isabel,
Benjamin,
Letizia.
Gefördert wurde dieses Medienprojekt durch den Mini-Verlag der Buchkinder Weimar e.V., der türkischen Gemeinde in Deutschland, Mein Land, Zeit für Zukunft und dem Bundesprogramm Kultur macht stark des Bundesministeriums für Kultur und Forschung.